Glaubt nicht, Behagen oder Hochmut lasse mich so schweigen. Tief nachsinnend nag ich wund mein Herz, dass ich mich selbst muss also tief erniedrigt sehen. Und diese neuen Götter mit all ihrer Macht, wer sonst denn ich hat ihnen alles ausgeteilt? Doch schweig ich davon, da ich
und
was mir
Bock
selber bist euch sagen würde.
Aber knapp, dass er zu Fall, sitze ich auch schon rittlings droben. Greif ihm in sein
Wer begreift schon die Angst des Schauspielers vor dem Text, der ihn mitten auf der Bühne verlässt?
Schraubt mich um die Lenden fest, stemmt's Gestäng mir an die Waden.
Wenn ein Schauspieler von einem Moment zum nächsten wortlos erstarrt, weil er nicht mehr weiß, wie es im nächsten Moment noch weitergehen könnte.
Der Schauspieler, das war ich. Auf der Seite 62 begrabe. Wohl wissend, dass sie bereits in frühere Stücke meine Schwierigkeit erkennt hätten.
Eines Tages war es sogar Panik gewesen. Über eine Stunde stand er bereits auf der Bühne.
Und plötzlich konnte ich überhaupt nicht mehr weiter. Ich war völlig von der Rolle. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo ich war. Und dann bin ich abgegangen.
Imperia, nach dem gleichnamigen Roman von Joachim Zelter. Hörspielbearbeitung und Regie Günther Maurer.
Ich habe mehrere Male ein- und wieder ausgeatmet. Und dann bin ich auf die Bühne zurück. Ich habe versucht, den Anschluss wieder zu finden.
Manche Sätze stellte er um. Andere formulierte er neu.
Eine Kollegin von mir, die Jutta, die hat mich angelächelt. Hast Gott doch. Ja, bis sie abgange sollte. Doch statt abzugange, ist sie bei mir auf der Bühne bliebe. Ja, bis zum Ende vom Stück.
Und während es sogar Schauspieler gibt, die von ihrem Beruf tatsächlich leben können.
Ja, so gibt's in der Tat halt auch Schauspieler, die mit ihrem Beruf kein einziges Leber ernähren können. Nicht einmal ihr eigenes. Ich bin Schauspieler.
Er könnte auch sagen, er ist ein Freihoffender. Oder ein Wartender. Ich bin zu allem bereit, bedient euch.
In dem Ton hat mein Anrufbeantworter gesprochen. In dem Ton hat er meinen Namen gesagt.
Gregor Schamoni. Zu allem bereit.
Mein Name ist Frau Professor Iphigenie de la Tour.
Ja?
Ich rufe wegen der Annonce an.
Meinen Sie die Annonce, die ich vor einigen Wochen aufgegeben habe?
Natürlich.
Schauspieler bietet Dichter- und Salonlesungen. Zu jedem denkbaren Anlass. Bei Betriebsfeiern.
Adventsessen oder Hochzeitsgesellschaften.
Nebst anderen Diensten.
Schauspielunterricht. Sprechunterricht. Und persönlicher Beratung.
Er bietet und bietet. Er bietet sich selbst. Er bietet die Welt. Er bietet sein ganzes Leben.
Eine Bekannte hat mir die Anzeige zugetragen. Sind Sie wirklich Schauspieler?
Ja, natürlich.
An welchem Theater beschäftigt?
Sie wollte erst einmal ein Vorab treffen, um ihn kennenzulernen.
Dann bitte morgen um 15 Uhr.
Und wie erkenne ich Sie?
Wer mich sieht, erkennt mich.
Als ich in das Café rein bin, habe ich sie auf den ersten Blick erkannt. Eine ältere, bis zum äußersten geschminkte Dame ist am Ecktisch gesessen.
Da sitzt sie ja.
Ja. Hallo.
Und sie meinte ihn mit ihrer ganzen Erscheinung. Nicht zuletzt mit ihrer gewaltigen Brille. Ihre Augen hinter dieser Brille schienen allgegenwärtig. Kaum weniger beeindruckend als die Augen von Bette Davis.
Ein sehr adretter Anzug. Das ist zumindest mal ein Anfang.
Danke.
Welche Schauspielschule haben Sie besucht?
Sie hatte noch nie von der Schule gehört.
An welchen Bühnen bislang engagiert?
Sie hatte noch nie von diesen Bühnen gehört.
Also. Wie alt? Wo geboren? Wo aufgewachsen? Seit wann in Konstanz? Wo sonst, wenn nicht gerade in Konstanz? Welche Preise? Welche Rollen?
Zum Beispiel Algernon Moncrief in Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest. Estragon in Beckett's Warten auf Godot. Oder Richard II. In Shakespeare's...
Richard II.? Ja. Hier? In Konstanz?
Ja.
Rezitieren Sie.
Okay. Lass uns niedersitzen zu den Trauergeschichten von der Könige Tod, die im Krieg erschlagen, die von entthronten Geistern heimgesucht, im Schlaf erwürgt.
Ja, ja, danke,
von
danke.
Ihren Frauen.
Ein wenig bemüht, aber ordentlich.
Was?
Verheiratet?
Nein.
Sprechen Sie Dialekt, außer Schwäbisch?
Hessisch.
Um Gottes Willen. Berühmte Vorfahren?
Ja, mein Urgroßonkel, der Hans Geiger. Der Physiker.
Hat er irgendetwas erfunden?
Ja, der Geigerzähler.
Das ist doch schon etwas, und zumindest ein Anfang. Ich heiße Iphigenie, wie Goethes Iphigenie.
Sie reichte eine Reklamausgabe von Goethes Schauspiel.
Lesen Sie einige Zeilen.
Ich rechte mit den Göttern nicht. Allein der Frauenzustand ist beklagenswert. Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann, und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Ihn freut der Besitz. Ihn krönt der Sieg.
Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet. Eng gebunden ist des Weibes Glück.
Schon einem rauen Gatten zu gehorchen ist Pflicht und Trost. Wie elend, wenn sie gar ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt.
Eine leichte Essschwäche. Ansonsten sehr vielversprechend. Rilke ist mir wichtig, äußerst wichtig. Wie auch Friedrich Nietzsche.
Und hat sie mir ihr Handgäbe? Weniger zum Händedruck als zu einer Art Handkuss. Und in jedem ihrer Finger hat sie zahllose Ringe, Kit.
Wir sollten uns vielleicht tatsächlich kennenlernen.
Wenn Sie das tatsächlich wünschen?
Ich wünsche es. Bitte sehr.
Professor Dr. Dr. Iphigenie Augustine de la Tour?
Exakt.
Universität Konstanz.
Darunter eine Auflistung zahlreicher Fach- und Tätigkeitsbereiche. Irgendwas zwischen Humangenetik und Anthropologie.
Kellner? Kellner!
Mit einer Entschiedenheit, die aufhorchen ließ.
Gregor Schamoni. Das ist ein schöner Name. Sind Sie Italiener?
Nein.
Schade.
Dann Mittwochnachmittags. Badischer Hof.
Ein 100-seitiges Monster von Text, der nicht bloß aus Eumonolog besteht, sondern gleich aus 3 Monologe hintereinander.
Jutta ist gekommen, um zu helfen. Auch sie ist Schauspielerin, Monolog erfahren. Wir helfen einander beim Textlernen. Je schwieriger, je unmöglicher der Text, desto früher treffen wir uns. Wir kennen uns kaum. Ja, wir mögen uns nicht einmal.
Und genau deshalb schaffen wir zusammen, wenn es darum geht, einen Text auswendig zu lernen.
Ihn nicht irgendwie zu lernen, sondern akribisch, nach allen Regeln der Kunst. Satz für Satz, Wort für Wort.
Mancher Satz geht über beängstigende Strecken, ja. Also monumentale Satzungetüme, denen ich entgegenspreche. Ein undurchdringliches Gewirr verschachtelter Verneinungen. Ich verstand kein Wort.
Der Mittwochnachmittag im Badischen Hof kam fast wie eine Erleichterung.
Jonathan, ein Getränk.
Ihr Dekolleté war übersät mit unzähligen Ketten. Tiefrote Lippen. In manchen Momenten ging das Rot der Stifte über ihre Lippen hinaus.
Ihr Gesicht hat sich in schlagartige Übergänge verändert. Es war ein Vexierbild, immer kurz vorm Gegenteil. Streng und gleichzeitig tief traurig. Stundenlang aufgetragene Blätter von Make-up.
Baudelaire hätte geschrieben, das letzte Aufflammen von Heroismus in einer Zeit des Niedergangs. Aufzug einer Opernsängerin im Plattenbau.
Jonathan, er hat Durst. Bitte 2 Beaujolais.
Er ist Schauspieler. Gregor Schamoni.
Jonathan, kann man den Schirm vielleicht anders stellen? Er sieht ja den Bodensee gar nicht von lauter Schirm.
Ich möchte Ihnen unbedingt etwas zeigen. Zum Beispiel einige handgeschriebene Briefe. Erkennen Sie die Handschrift?
Leider nein.
Briefe eminenter Künstler und Schauspieler, die mir einmal früher geschrieben haben.
Gründgens und Minetti?
Was sagen Sie dazu?
In der Tat beeindruckende Namen.
Der Kellner kam mit dem Beistelltisch, auf dem sie nun all die Zettel und Blätter ausbreitete.
Eine Notiz von Truffaut?
Ja, avec tous mes sentiments et mes respects les plus distingués.
Ein kurzer Brief von Willy Brandt.
Ja.
Ein Brief von Martin Heidegger.
Können Sie das lesen?
Nein.
Wie kann man in einer solchen Schrift überhaupt vernünftig philosophieren?
Frau Delatour, warum zeigen Sie mir das alles?
Hätte er Sie gerne gefragt.
Aber ich habe nicht gefragt. Und das war ein Fehler. Ein großer Fehler.
Ich fühle mich geblendet.
Von wem?
Von der Sonne. Jonathan, die Sonne. Wir fühlen uns geblendet.
Und so begann ein groß angelegter Umzug. Ein neuer Beistelltisch, der gebracht wurde.
Was sagen Sie dazu?
Wozu? Ich habe nichts mehr dazu gesagt. Während Sie immer weiter gesprochen hat über...
Heidegger, Fromm und Bloch, über Briefträger, Dienstboten und Ehemänner.
Und dann habe ich von Ihrem Entschluss gehört...
Dass ich demnächst mit meinen Memoiren beginnen werde.
Und sie hat glaubt, dass ich jetzt dafür zuständig bin.
Als eine Art Berater oder Sekretär. Ja, ich werde noch diesen Sommer mit dem Schreiben beginnen.
Diesen Sommer?
Was sagen Sie zu dem Inhaltsverzeichnis, zu den Kapitelüberschriften?
Viktor oder die Entscheidung.
Ja, was sagen Sie dazu? Oh, Jonathan, bitte!
Der Kellner musste kommen, um einzelne Blätter wieder einzusammeln.
Danke, Jonathan.
Was hab ich damit zu tun? Hätte fast gefragt. Womöglich, hätte sie noch gesagt.
Was Sie damit zu tun haben? Dass wir uns hier verabredet haben. Dass wir schon seit Stunden zusammen an einem reich gedeckten Tisch sitzen. Das haben Sie damit zu tun.
Okay.
Ja, wir müssen uns ja erst einmal kennenlernen und beschnuppern.
Quasi eine Einarbeitungszeit und Probezeit.
Jonathan? Bitte noch eine Flasche Wein und noch einen Teller Fällchen und einen anderen Salzstreuer. Und Hans Geiger. Jonathan, sein Urgroßonkel heißt Hans Geiger. Er Erfinder des Geigerzählers. Wussten Sie das?
Mm-mm.
Das sollten Sie aber.
An den rechtlichen Abend erinnere mich bloß nur im Rausch immer neuer Beaujolais-Flasche.
Ich wollte früher einmal Schauspielerin werden.
Ah, echt?
Aber ich bin es dann doch nicht geworden. Da ich keine Texte habe auswendig lernen können. Dafür Professorin. Weil man als Professorin keine Texte auswendig lernen musste, sondern nur Begriffe und Worte.
Man hört das in Ihrer Stimme.
Wie bitte?
Dass Sie früher einmal Schauspielerin werden wollten.
Wirklich?
Ja. Ihre Stimme ist eine ja, über alle Maßen modulierte und akzentuierte Stimme. Ja, jede einzelne Silbe eines Wortes so akribisch aussprechend und betonend.
Sagen Sie, wie schaffen Sie es, so viele Texte auswendig zu lernen? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist der volle Wahnsinn. Und ich habe die beängstigend eng gedruckte Seite gesehen, die ich in die nächste Woche auswendig lernen soll. Sie hat sich bedankt mit beide Händen und hat mir einen Umschlag zugesteckt.
Nehmen Sie das bitte an sich und nachzählen nicht vergessen. Teilen Sie mir gelegentlich mit, ob das so in Ordnung ist.
Ich habe sie zu Ihrem Auto gebracht. Ein silberner Porsche mit offenem Verdeck. Ich habe ihr den Wagen einfach nicht ausreden können, trotz des Beaujolais. Ein geradezu atemberaubender Betrag, der Elle meine bisherige Nähbetätigkeit in Schatten gestellt hat. Mehr als 3 Abende Hamlet. Schamoni, hallo?
Ich habe Sie gesehen.
Was ist?
Als Richard auf der Bühne gesehen.
Ah.
Ein atemberaubender Richard.
Oh, ja, danke.
Ein Richard, der Sie aufgewühlt habe. Der Fragen aufwerfe. Der Bilder erzeuge.
Der nach einer Vertiefung ruft. Nach einem Wiedersehen geradezu schreit. Vielleicht im Badischen Hof. Wenn Sie das wollen, wenn Ihnen das nicht zu viel wird.
Nein, gerne. Nur ganz nebenbei, so zur Feier meines Richards.
Da sie keinen anderen Parkplatz finden konnte, parkte sie direkt auf einem Zebrastreifen. Als wäre das ein Parkplatz eigens für
Was
sie angelegt.
Was machen da diese Fußgänger auf meinem Parkplatz?
Ja, aber das ist doch ein Zebrastreifen.
Gregor, Sie sind ja päpstlicher als der Papst.
Ach so.
Ach, Gregor. Man muss unbedingt etwas für Sie tun. Etwas in die Wege leiten. Sie sind verkannt. unterfordert, unterschätzt.
Meinen Sie?
Und an einer viel zu kleinen Bühne.
Aus ihrer Handtasche zog sie wieder ihre Zettel und Blätter.
Die Memoiren. Haben Sie sich noch einmal Gedanken darüber gemacht, wo man sie veröffentlichen könnte? Sie könnten eine Hörbuchfassung sprechen.
Und immer weitere Blätter, die sie mir zugeschoben hat.
Nennen Sie mich doch Iphigenie oder Augustine. Ganz wie Sie wollen.
Sie hat erschöpft gewirkt, als sie ihr Pilledösel aus ihrer Tasche gezogen hat. Bereit, sich zu erheben und würdevoll zu Bett zu gehen. Eine Aura von Rittergut und Preußertum und Unabweisbarkeit.
Ihr Porsche stand immer noch auf dem Zebrastreifen.
Sehen Sie? Niemand würde sich trauen, einen solchen Wagen einfach abzuschleppen.
Weitere SMS.
Dass wir nicht umhinkommen, in Verbindung zu bleiben, uns baldmöglichst zusammenzusetzen. In der Zwischenzeit habe ich ein Vorwort für meine Memoiren verfasst, beflügelt von unserem letzten Treffen. Wenn Sie das Vorwort laut sprechen würden, es auf seine Sprech- und Bühnentauglichkeit überprüfen könnten?
Aber auch andere Dinge, die sie mit mir zu bereden wünschte.
Und sei es nur die Frage, ein besseres Theater zu finden, ein Chamonix-taugliches Theater.
Und ich habe insgeheim zugestimmt, so wie ich schon lange kein Mensch mir zugestimmt habe. In meiner Schublade habe ich nach dem neuesten Kuvert gegriffen, das sie mir gegeben hat. Diesmal sogar 100 Euro mehr als im ersten Umschlag. Eine Art Gehaltserhöhung. Noch immer habe ich nicht gewusst, für welche Tätigkeit ich eigentlich bezahlt werde. Ich rezitierte nicht, kam auch gar nicht dazu, irgendwas auf seine Sprech- oder Bühnentauglichkeit zu überprüfen.
Sie selbst war es, die all das tat. Sie überprüfte.
Gregor! Was sagen Sie dazu?
Ich habe nichts gesagt. Oder viel zu wenig. Später hat sie noch gesagt:
Einen bescheidenen Beitrag zu Ihrem fragilen Schauspielerleben. Eine Förderung. Ein de la Tour, Stipendium, ein Fonds. Ein Dankeschön und einiges mehr.
Das ist auf einem ihrer Umschläge gestanden.
Jonathan!
Und sie hat es ernst gemeint.
Jonathan!
Je häufiger sie zusammensaßen, desto häufiger klingelte es. Wie eine Erinnerung, wer sie eigentlich war. Eine Professorin.
Beunruhigt Sie das eigentlich?
Was denn bitte?
Dass ich eine Professorin bin. Professorin der Anthropologie. Falls Ihnen das etwas sagt.
Ehrlich gesagt nicht, neu. Und dann hat sie alle Fachbereiche aufgelistet.
Biologische Anthropologie, morphologische Anthropologie, soziale Anthropologie, forensische Anthropologie und medizinische Anthropologie.
Sie befand sich bereits im Ruhestand.
In einem großen Festakt bin ich vor Jahren von meinen Ämtern verabschiedet worden. Und dies im größten Vorlesungssaal der Universität. Mit zahllosen Gästen und Reden, die gehalten wurden. 17 Reden. Oder besser, Grußworte. Ach, und ein Konzert. Und eine Festschrift. Und ein Feuerwerk über dem Bodensee.
Nenn mich doch bitte Iphigenie.
Iphigenie?
Entschuldige, ich muss. De la Tour, hallo? Ja, was sagt der Kanzler? Was sagt der Wissenschaftsminister? Ist das alles? Das geht so nicht. Was denkt er sich? Ist er noch bei Trost? Auf Wiederhören.
Jonathan!
Wenn Sie das bitte fotokopieren würden. Und das hier bitte. Haben Sie eine Schreibmaschine?
Und mir hängt Schaft, während sich ihre Hand unter alte Blätter zu meine Hand vortastet hin.
Deine zarten, vornehmen Hände.
Es waren diese Momente, in denen ihr Gesicht unter all dem Make-up und den Farben ihrer Lippenstifte am deutlichsten umschlug in das Gesicht eines einsamen Menschen, der in völliger Dunkelheit stehend nach einer Menschenseele tastet.
Ich habe das alles erlebt in einer Mischung aus Wirklichkeit und Unwirklichkeit.
Iphigenie, es geht morgen leider nicht.
Warum nicht?
Ja, weil ich morgen auf der Bühne stehe.
Ja, dann also übermorgen.
Na, übermorgen geht's auch nicht.
Warum nicht?
Weil ich übermorgen auch auf der Bühne stehe. Ja, Richard der Zweite, falls du es vergessen hast.
Ich habe es nicht vergessen. Doch habe ich bereits in Erfahrung gebracht, dass man Richard den Zweiten in der Zwischenzeit abgesetzt hat. Wegen mangelndem Publikumsinteresse.
Was Iphigenie de la Tour einerseits traurig machte und zugleich ihren Kalender hervorholen ließ.
Also doch übermorgen?
Es geht übermorgen trotzdem nicht, weil ich den ganzen Tag Text lernen muss.
Ist das nicht übertrieben?
Neu? Das ist das Leben eines Schauspielers, Texte zu lernen, um auf der Bühne überhaupt irgendwas sagen zu können.
Gibt es irgendetwas an mir auszusetzen? An meinem Wesen, an meinem Umgang mit den Umschlägen?
Aber neu. Die Theaterleitung hat halt den Beginn der neuen Spielzeit nochmal vorgezogen. Ja, so, dass die Premiere jetzt 2 Wochen früher als gedacht stattfindet. So, dass es jetzt halt darum geht, unter Hochdruck Text zu lernen, ja? Ein Monolog ist...
Bitte, bitte. Ich weiß, was ein Monolog ist.
Iphigenie.
Gregor.
Man lernt einen Text, den man eigentlich nicht versteht. Und auch gar nicht verstehen kann. Und was das eigentlich bedeutet, einen solchen Text auswendig zu lernen...
Was bedeutet es?
Es bedeutet endlose, ineinander verkeilte Satzgebilde, Satzungetüme, ja, stundenlanges Sprechen auf der Bühne. Und das bedeutet ein unruhiges oder auch gelangweiltes Publikum. Oder beides zusammen.
Ich verstehe.
Und das bedeutet, dass zu der Premiere zahlreiche Kritiker kommen werden, die sich den Monolog anschauen werden. Denn nichts lieben Kritiker mehr als eine monumentale, hermetisch abgeschottete Unverständlichkeit.
Aha.
Und das bedeutet, dass man schon in der ersten Probe dem Regisseur etwas bieten muss an Sprachfluss, Sicherheit und Rhythmus.
Verstehe.
Und das bedeutet, dass ich nicht jeden Abend in den Badischen Hof kommen kann und auch nicht jeden zweiten oder dritten Abend. So wertvoll für mich diese Abende auch sind.
Ach, Gregor... Ich habe eine Gänsehaut bekommen, ob der bloßen Schilderung eines solchen Monologs. Jonathan, eine Flasche Beaujolais.
Iphigenie, ich kann heute wirklich nicht...
Ruf mich an, wann immer dir danach ist. Falls du mit dem Monolog nicht mehr weiterkommst oder du dich müde oder einsam fühlst. Wenn nicht übermorgen, dann morgen. Dann fahre ich ohnehin einige Tage nach Meran zum Anthropologenkongress.
Wirklich?
Ja, ich bitte dich darum.
Später legte sie ein Kuvert auf seinen Teller.
Na so, öffne es doch. Bitte. Wie gern ich dich habe und wie gerne ich dich zu sehen wünsche, wann immer mir danach sei.
Sie hat mir in Erwartung eine Antwort angeschaut, die ich nicht gefunden habe. Und dann hat sie angefangen zu heulen. Ihr Gesicht ist zerflossen in unzählige Rinnsale.
Genug davon. Jonathan, bitte noch eine Flasche Beaujolais. Gregor. Gregor. Ich habe einen Gregor Schamoni-Wahn. Gregor Schamoni.
Mehrere Male sagte sie es, beim Essen und dann zum
Gregor
Abschied.
Schamoni-Wahn.
Sie habe einen Gregor Schamoni-Wahn.
Und es liegt nicht an mir, sondern an dir. Ist dir das deutlich?
Neu.
Dann mach es dir deutlich.
In manchen Momenten habe ich das selbst als Auszeichnung empfunden. Wenn auch bloß an einer kleinen Bühne engagiert, dafür aber Gegenstand eines Wahns.
Gregor Schamoni sah die Tragweite von all dem nicht.
Jutta ist zum Textlernen gekommen. Und sie hat Tee gekocht. Ich habe berichtet von Iphigenie de la Tour. Die Antwort war ernüchternd. Wie konntest du nur so töricht sein? Ich habe mir abgelenkt und Fernsehen geguckt. Jede SMS, jedes Wort war ein Fehler. War ein Wort zu viel. Ganz nebenbei habe ich ihr das gesagt. Ich habe eine Freundin. Wie Errettung kam mir der Gedanke.
Warum solltest du keine Freundin haben? Alles andere wäre ja höchst befremdlich, wenn nicht gar bedenklich.
Freundin hin oder her, nichts hat sich geändert.
Was hat eine Freundin damit zu tun? Deine Iphigenie.
Ihren Geburtstag wollte ich nur abwarten.
Nicht die Feier eines bestimmten Alters, sondern die Feier eines Menschen. Nicht die Feier einer Zahl, sondern die Feier eines Lebens. Oder? Das Tragische am Alter ist nicht, dass man alt ist, sondern dass man eigentlich jung ist.
Und da hat sie plötzlich nach meiner Hand gefasst.
Da fällt mir ein, man könnte auch diese Weihnachtsansprache in meine Memoiren hineinnehmen, zusammen mit meiner Geburtstagsansprache.
Also, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen viel?
Sie weinte wieder. Die Auflösung aller Farben.
Sie,
Siehst du, was geschieht? Ich trage doch nur eine Maske, um mein Innerstes zu verbergen, meine ganze Zerbrechlichkeit. Ohne diese Maske wäre ich gar nicht mehr.
Bitte.
Siehst du das nicht? Was passiert, wenn diese Maske fällt?
Na, Iphigenie, also ich denke jetzt...
Es ist an dir zu entscheiden, wie damit umzugehen ist.
Fast hätte ich geantwortet, sie irrt. Ihr Gesicht ist gar keine Maske. Trotz ihres Make-ups. Ihr Gesicht ist genau das Gegenteil von einer Maske. Es bringt sich selbst mit aller Macht auf den Punkt. Nicht ich demaskiere, sondern ihr eigenes Auftreten demaskiert.
Bei dieser Gelegenheit erklärte sie den Namen de la Tour.
Ich bin nicht irgendeine de la Tour, sondern eine direkte Nachfahrin des Barockmalers Georges de la Tour, Hofmaler von Ludwig des 13., Peintre du Roi. Ist dir das bewusst?
Neu.
Dann mach es dir bewusst.
Ja, mach ich.
Ich sehe ihm sogar ein wenig ähnlich. Siehst du das nicht?
Sie zog aus ihrer Handtasche eine de la Tour-Biografie.
Sieh nur! Hör nur!
Ihre Hand... Die ist immer weiter nach unten glitte. Es war die erste Hand von einer Frau, die mich seit Jahren ernsthaft berührt hat. Und Iphigenie de la Tour hat mir angeschaut, als wollte sie fragen,
warum berührst du nicht auch mein Knie ein wenig?
Und bevor ich überhaupt daheim war, habe ich die Nachricht auf meinem Handy gesehen.
Dich immer noch küssen. Schlafe, Liebster.
Was ist Gefühllosigkeit? Wenn man das Gefühl für andere verliert, weil man das Gefühl für sich selbst verloren hat? Mir kam Dantons Tod in den Sinn. Dantons Tod in Rom. Ja, so wie ich vor Jahren bereits Dantons Tod in Istanbul mal gespielt habe. Man könnte also genauso gut Dantons Tod in Rom spielen, als Solo. Ja, ein unerwartetes Angebot, das mir mein Agent heute Morgen gemailt hat. Wie Henrik schriebe. Ich habe es jedenfalls fest vorgehabt dorthin zum Fliegen. Schon morgen. Und sie hat's glaubt? Oder zumindest hat sie vorgehabt, es zu glauben.
Ich gratuliere und bin stolz auf dich.
Ja, und dann habe ich halt, weil sie Rom ohne weiteres glaubt hat, andere Städte dazu erfunden. Istanbul und Kairo.
Die Stille der folgenden Tage. Wie eine Autobahn, die plötzlich verstummt.
Und ab jetzt nichts anderes mehr als Textlerner.
Da ist keine Hilfe. Da ist keine Rettung. Da ist nichts als Not. Die Widersacher. Unsere Feinde. Was können wir denn noch tun? Wir dürfen das nicht auf uns sitzen lassen. Dieses.
Für jeden neuen Satz, den ich gelernt habe, habe ich zwei alte vergessen. Und der Regisseur, der mir schon in der ersten Probe in die Parade fahren tät. So nicht, Herr Schamoni, so nicht. Immer wieder habe ich das Telefon angeguckt, das nicht klingelt hat. Bei Dorothy Parker habe ich den Satz gefunden, als das Telefon nicht klingelte, wusste ich ganz genau, dass du es warst. Den Satz habe ich mir merken können. Und in dem Moment habe ich auch gewusst, an wen sie mich die ganze Zeit erinnert hat. An die Statue in der Konstanzer Hafereinfahrt. An Imperia.
9 Meter hoch und 18 Tonnen schwer. Und dreht sich innerhalb von 3 Minuten einmal um sich selbst.
Sie ist das Erste, was man von der Stadt sieht, wenn man sich vom See aus nähert. Und das Letzte, wenn man die Stadt mit dem Schiff wieder verlässt. Imperia.
Hier bin ich. Hier stehe ich.
Ich bin jetzt regelmäßig zum Hafen gegangen, um sie mir genauer anzugucken. Also um die Ähnlichkeit zu studieren. Sie ist frappierend. Ja, ihr Gesichtsausdruck, ihre Haltung, ihre Freizügigkeit, ihr Stolz und ihre Anmaßung. Sie ist das Inbild weiblicher Herrschaft. Also müsste man besser sagen, Frauschaft. Die sichtbarste Form imperialer Frauschaft.
Wo, Gregor?
Da, an der Hafeneinfahrt.
Ja, wer ist das?
Imperia. Aber sie, der hat einfach weitergegangen.
Sie parkte ihren Porsche auf einer Verkehrsinsel. Mitten auf einer Verkehrsinsel.
Gregor!
Das war ein Zeichen.
Na, willst du nicht erzählen?
Neu.
Aber?
Nix.
Was heißt das? Nichts.
Das heißt, dass es nicht so weitergehen kann.
Aha. Wie soll es stattdessen weitergehen?
Eigentlich überhaupt nicht mehr. Also weder so noch in irgendeiner anderen Form.
Jonathan, die Speisekarte. Dafür muss ja wohl noch Zeit sein. Wenigstens dafür.
Was?
Unter Freunden. Verstehst du das nicht? Begreifst du das nicht? Siehst du das nicht?
Neu.
Was meinst du damit mit neu?
Ich meine damit nein.
Na, möchtest du mir nicht von Afghanistan erzählen? Oder von Rom? Oder Kairo?
Nein. Weil ich gar nicht in Rom war.
Warum nicht?
Weil ich daheim war. Und auch nicht in Kairo oder sonst irgendwo gewesen bin.
Sondern?
Daheim. Weil das endlich mal gesagt werden muss. Dass sie ein Mensch ist, der früher oder später Orglocke werden muss.
Ach, warum immer die Wahrheit? Warum nicht, wenn es nicht anders geht? Auch immer die Lüge.
Darauf wusste Gregor Schamoni keine Antwort. Sie bezeichnete ihre Botschaften als Briefwechsel.
In der Art der Briefwechsel von Bachmann und Celan oder von Goethe und Zelter. Briefwechsel.
Es war kaum mehr die Rede von ihren Memoiren, die sie auch später noch schreiben könne.
Oder du könntest die Memoiren auch für mich schreiben. Warum schreibst du kein Iphigenie-Buch?
Ein Iphigenie-Buch? Wieso denn jetzt ich?
In manchen Momenten sah sie die Korrespondenz bereits stapelweise in Konstanzer Buchhandlungen ausliegen. Briefwechsel de la Tour Chamoni, Band 1. Mit einem Nachwort von Martin Walser.
Oder als szenische Lesung auf der Bühne gesprochen. Ja, du und ich.
Also ich...
Ich werde den Briefwechsel von einer Schreibkraft abschreiben lassen. Eine studentische Hilfskraft steht bereit, namens Pia.
Eines Abends kam sie in den badischen Hof.
Hallo.
Und das ist mein Verlobter. Gregor Schamoni, Schauspieler. Richard-Darsteller, Rilke-Rezitator, Urneffe Hans Geigers.
Pia war gekommen, um sein Handy zu sichten.
Ich will mit der Abschrift des Briefwechsels beginnen. Ob Sie es mir für ein paar Tage zur Verfügung stellen könnten?
Pia dät irgendwann merke, dass ich nicht freiwillig mit Iphigenie de la Tour zusammen bin. Ja, weder in de Briefe, noch in irgendeiner anderen Hinsicht. Ja, ein aus dem Ruder gelaufenes Briefumschlagsverhältnis.
Ich wollte dem Brief, an dem ich tagelang geschrieben habe, eine Passage aus einem Theatermonolog beilegen. Ein Theatermonolog über einen Schauspieler, der nicht Nein sagen kann. Das wird nicht besser, weil er nicht Nein sagen kann. Hat er zum Beispiel viel zu viele Rollen und Engagements. Unvereinbare Engagements an unvereinbare Bühne. Er hat zum Teil auch mehrere Rollen in ein und demselben Stück, sodass er zwischen den Figuren, die er spielt, hin und her gerissen ist.
Ja, etwa zwischen Romeo und Tybalt. Ja, er also in Romeo und Julia gegen sich selber fechten muss.
Nein.
Ja, mal als Romeo gegen Tybalt, dann wieder als Tybalt gegen Romeo. Er in ein und derselben Szene leben und sterben. Und sterben und dann wieder leben muss.
Oh.
Ja. Und all das, weil er nicht wirklich Nein sagen kann. Ja, und auch nicht unwirklich oder unmerklich Nein sagen kann.
Oh, bravo. Bravo. Oh, welch ein Monolog. Hören Sie nur, Jonathan, was er mir vorgetragen hat. Einen Theatermonolog über einen Schauspieler, der nicht Nein sagen kann. Oh.
Sie saß ihm in inbrünstigen Bethaltungen gegenüber.
Gregor.
Stoßweise das Wort begeistert seufzend.
Warum ist es überhaupt so schwer, Nein zu sagen?
Ja, weil es dem Helden des Monologs so ist, als würde er töten, wenn er tatsächlich zu einem anderen Menschen einmal Nein sagt.
Und er dachte an die zahllosen Neins, die er in all den Monaten, fahrlässigerweise, nie gesagt hatte. An all die angehäuften, aufgestauten Nicht-Neins.
Wir könnten den Monolog gemeinsam sprechen. Vielleicht sogar in verteilten Rollen.
Einen Monolog
in verteilten Rollen des Iphigenie.
Gregor, wie schön es ist mit dir. Du gibst meinem Leben einen Grund. Ja, diese Jahre sind eigentlich nur zu rechtfertigen, wenn man sie als Hinführung begreift. Als eine Hinführung zu einem Menschen wie dir.
In manchen Momenten konnte ich mich sogar ein bisschen damit anfreunden. Mit ihr und unsere ständige Treffer. Während ich selbst in meine Gedanken daheim war und Text gelernt habe und an andere Menschen denkt habe. Zum Beispiel an Pia.
Eines Tages kam Pia in den badischen Hof. Allein.
Frau Professor de la Tour ist verhindert. Ich vertrete sie, falls du nichts dagegen hast.
Ja, okay, gut.
Manche Briefe hast du ohne das Wort dein unterschrieben.
Aha.
Dein Gregor. Kann man das noch einfügen? Besonders in den frühen Briefen, zusammen mit herzlich.
Und sie zeigte Gregor weitere Wörter.
Ob du das vielleicht noch umfassender beschreiben könntest? Auserzählen.
Auserzählen?
Ja.
Das ist doch keine Erzählung. Das ist doch ein Brief. Also ich meine, eine schlichte SMS. Wie werden Sie eigentlich bezahlt?
Wie bitte?
Also monatlich oder pro Seite oder pro Brief?
Ich glaube, also da
von Iphigenie de la Tour persönlich oder von der Universität?
Das ändert nichts an den Briefen, die ich zu tippen habe. Frau Professor will einen Briefwechsel, also bekommt sie einen Briefwechsel. Danke. Die letzten Seiten waren sehr schön.
Echt jetzt?
Die Rechnung bitte.
Wir sind zur nächsten Bushaltestelle und einfach in den erstbesten Bus eingestiegen.
Sie wollte aussteigen, in einem Lokal etwas trinken. Ein Bier und noch ein Bier. Sie saß nur noch in einem dünnen T-Shirt.
Magst du tanzen?
Nee.
Warum nicht?
Weil ich nicht wirklich tanzen kann.
Ach, ein Schauspieler muss doch tanzen können. Oder wenigstens so tun. Als
Pia, also in Shakespeares Tragödie, da wird echt selten getanzt.
Sie tanzte trotzdem und zog ihn zu sich auf die Tanzfläche, legte ihren Kopf auf seine Schulter.
Du zitterst. Kann ich was dagegen tun?
Neu.
Hast du lange Zeit allein gelebt?
Ja, unliiert.
Aha, okay.
Ja, so wie es halt Menschen ohne Geld oder ohne Arbeit gibt. Ohne Schutz, ohne Basis. Irgendwann zurückbliebe.
Den Satz von Rilke in aller Konsequenz gelebt. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Draußen hakte sie sich bei ihm ein. Sie kamen zu einem Hotel, worüber sie sich ärgerte.
Später saßen wir im Bad eines Hotelzimmers.
Sie hat mir etwas zum Rauchen gegeben.
Woran denkst du gerade?
An nix.
Das ist gar nicht möglich, an nichts zu denken.
Und sie hat recht, Kit. Weil ich han die ganze Zeit bloß an sie denkt. Und ich han an die Undenkbarkeit von allem denkt, dass ich mir eine Frau wie sie schon seit Jahren nicht einmal mehr vorstellen kann.
Ich erinnere mich da an so ein Prosagedicht, in dem ein Mensch am Tag des jüngsten Gerichts vor Gott erscheint und Gott ihm mit der Hölle droht.
Mhm.
Und der Mensch antwortet ihm, man könne ihn gar nicht in die Hölle schicken, weil sein ganzes Leben ja schon die Hölle gewesen sei. Also denkt Gott dran, den Menschen in den Himmel zu schicken. Und der Mensch antwortet, das geht aber auch nicht. Weil er sich an keinem Ort und an keiner Stelle seines ganzen Lebens den Himmel auch nur ansatzweise hat vorstellen können.
Mhm.
Was nützt der Himmel?
Wenn man ihn sich nicht einmal mehr vorstellen kann.
Tagelang habe ich sie nicht mehr gesehen. Keine Pia, stattdessen Iphigenie. Sehr ausklasse. Wenn die Rede von Pia war, dann hat sie in überdrehter Anteilnahme gesprochen.
Mach dir keine Illusionen wegen Pia, das weißt du doch.
Sie sagte das in aller Beiläufigkeit. Wie eine längst feststehende Wahrheit.
Jonathan, bitte eine Flasche Beaujolais.
Iphigenie.
Gregor.
Verstehst du nun, wie es ist, einem Menschen hoffnungslos verfallen zu sein?
Wo gehst du denn hin?
Zur Toilette.
Also.
Dann lief er durch einen Hintereingang ins Freie, direkt auf die Straße. An der Bushaltestelle stand ein Bus, auf den er zurannte.
Es hat zu regnen angefangen, obwohl die Sonne noch gescheint hat. Doch der Regen war deutlich spürbar. Und ich habe gemerkt, dass das gar kein reger Water über mein Gesicht lief, sondern Blut. Auch wenn das Auto, das auf mich zugefahren ist, mich kaum berührt hat. Wie angenehm leicht ich über das Auto geflogen bin. Und so friedlich bin ich in der Sonne gelegen. Bis ich Iphigenies Parfüm gerochen habe.
Sie hielt seine Hand, als die Sanitäter aus dem Krankenwagen sprangen.
Professor Delatour, auf eine Trage, ins Klinikum. Und Sauerstoff. Kompressionsverband. Klammern. Blutstillen. Ich bin Professorin.
Sie ordnete an, was jetzt zu geschehen habe. Augenblicklich.
Blaulicht. Diese Lärmfacherei ist ja unerträglich.
Sie kurbelte das Fenster herunter und sprach persönlich mit der Klinikpforte.
In die Notaufnahme. Professor Zimmer von der Orthopädie rufen. Auf der Stelle.
Als Professor Zimmer endlich kam, da war das ein Aufschrei. Eine Umarmung. Mehr eine Abendgesellschaft als ein Klinikzimmer.
Wenn du das bitte nähen würdest, dann muss geröntgt werden und mittels weiterer Untersuchungen abgeklärt werden. Spiral-CT, MRT.
Zum ersten Mal seit Monaten Stille. Ein Bei-mir-Sein. Nur vereinzelte Klopfgeräusche. Als wird jemand von außen auf die Röhre klopfen.
Geht es noch?
Wie bitte?
Geht es noch?
Ein Durchtrommler im Staccato. Ein Aufbrausen, Aufrüttler. Und wieder Stille. Und jede Stille war das Vorspiel zu immer neuen Klopf- und Trommelschlägen. Gegenschläge, Zwischenschläge.
Du Atemberaubender, bist du nicht begeistert? Begeistert von unserer Liebe? Freust du dich nicht? Begreifst du nicht?
Keine gravierenden Befunde, außer einer Ruptur des Außenbandes.
Iphigenie schob Gregor eigenhändig in ein bereitgestelltes Krankenzimmer. Ein Zimmer mit Blick auf die gesamte Konstanzer Bucht.
Ein von Professor Zimmer persönlich angeordnetes Zimmer. Schwester, bitte schnell ein Mineralwasser. Einen Tee, eine Schmerztablette, eine Heparinspritze, eine neue Infusion. Aber bitte schnell. Dir wird ein eigener Proberaum zur Verfügung gestellt, um einige Sätze zu lernen oder zumindest das bereits Gelernte ungestört sprechen zu können.
Also haben die Sätze gesprochen.
Nein? Na gut, dann halt nicht. Hast du ein Gewehr oder wenigstens eine weichere Waffe? Ein Brettspiel? Zack! Psst. Und schon bist du draußen.
Er ist Schauspieler. Es geht jetzt nicht. Das sehen Sie doch.
Er probt.
Der Monolog war bei den Pflegern bald ein augenzwinkernder Begriff.
Bloß die Pia war kein Augezwinkere. Sie war eine Überraschung. Auch fürs Klinikpersonal.
Gregor, hast du Schmerzen?
Neu. Und was hast du die letzten Tage gemacht?
Ach, ein paar Hausarbeiten und Briefe für Iphigenie de la Tour getippt.
Alles, was uns betroffen hat, hat sie in der Schwäbeklasse.
Was macht dein Monolog? Darf ich ein paar Sätze hören?
Bis mir ein paar Sätze eingefallen sind.
Also du verlorst dich an das Dunkel, du rittst auf dem Schimmel in die Nacht.
Gregor, danke. Das ist doch schon ganz gut.
Ja, verarschen kann ich mir selber.
Später ist sie abwesend am Fenster gestanden. So als wäre ihre Anwesenheit in dem Zimmer eigentlich überflüssig. Kaum anders als meine eigene Arbeit mit Iphigenie de la Tour. Und in dem Moment war mir klar, dass sie für all das tatsächlich bezahlt worden ist. Nicht bloß für die Briefe, die sie tippt hat, sondern auch für alles Weitere. Für alles bezahlt. Auch für die Abende, die sie mit mir verbracht hat. Die Vorstellungen, die ich mir von ihr und von uns gemacht habe, bezahlt. Ein Liebesdienst. Ein Umschlag zum Ende von einer Nacht. Pia und ich, zwei bis zur Unkenntlichkeit Bezahlte.
Soll ich dem Theater Bescheid geben, dass du im Krankenhaus liegst?
Ja, bitte. Das wäre echt nett.
Pfleger und Ärzte richteten ihm Grüße aus.
Von meiner Tante?
Dabei waren all die Grüße, bloß die ständige Grüße von Iphigenie, die sie telefonisch an mich ausrichten ließ.
Eine Schwester kam und fing an, sein Bein zu rasieren.
Eine Weile habe ich geschlafen. Als ich wieder wach geworden bin,
ist Iphigenie im Zimmer gesessen. Und jetzt hat die tatsächlich versucht, sich auf eine ganz ungelenke Weise zu mir zu legen.
Um dich zu wärmen. Du bist ja ganz kalt.
Dabei fielen Infusionsflaschen zu Boden. Wieder kam die Schwester. Das gehe wirklich nicht. Nicht vor einer Operation.
Iphigenie.
Ich habe dem Personal gesagt, dass ich sie nicht mehr sehen will.
Man versprach ihm, sich darum zu kümmern.
Herr Schamoni wünscht sie nicht zu sehen,
hat die Schwester gesagt.
Das kann unmöglich sein.
Das war zu viel. Auf dem Flur habe ich die Beherrschung verloren. Ohne Krücke. Ich bin gegen die Fensterscheibe knallt, hab mich weiterkangelt, einbeinig Richtung Aufzug und fliehend vor Iphigenie.
Am Ende des Korridors die Stimmen herbeigerufener Ärzte. Klinikpiepser, beruhigende Worte. Ein Trommeln gegen Aufzugstüren.
Ich bin ins oberste Stockwerk gefahren.
Im Hintergrund sah man die Hafeneinfahrt und die Imperia-Statue.
Da steht sie! Da steht sie! Jetzt schaut sie euch doch an! Keiner interessiert sich dafür, dass weder für die Statue noch für Iphigenie de la Tour! Schwenkende Walküre, wie so ein aufgeblähtes Segel. Als würde sie im nächsten Moment mit dem Haar in See stechen.
Das Wort Walküre. In immer neue Anläufe habe dieses eine Wort gesprochen. Willküre. Walkürlich. Walkürlich war sie mir durch ihr Haus gefolgt. Endlich die Operation. Und der Gedanke, dass das grelle Licht des Operationssaals fast wie das Scheinwerferlicht der Bühne auf mich gewirkt hat.
Im Aufwachraum, später in einer normalen Station. Eine fast unglaubliche Stille.
Der Stuhl an meinem Bett ist leer bliebe, bloß hin und wieder ein Pfleger. Und ich han wieder an den Satz von Dorothy Parker denkt.
Als das Telefon nicht klingelte, wusste ich ganz genau, dass du es warst.
Schauspieler bietet Dichter und Salonlesungen. Der Satz ist mir immer wieder in die Ohren klungen, je öfter ich aufrecht im Bett gesessen bin und Zeitung gelesen han.
Was gewesen wäre, wenn es eine andere Anzeige gewesen wäre? Schauspieler bietet keine Dichter- und Salonlesungen.
Und auch sonst nix. Er bietet weder sich selbst noch sonst irgendwas. Wenn's eine andere Anzeige gewesen wäre, die man aufgeben hätte, also nicht Schauspieler bietet, sondern Schauspieler sucht. Eine neue Suche ist ja noch schlimmer als bieten. Der sucht zum Beispiel eine Wohnung. Ist kaum was Schlimmeres, als heute eine Wohnung zu suchen. Es hätte also auch noch schlimmer kommen können.
Eine Woche später stand Gregor wieder auf der Bühne. Zu Konzeptproben.
Ich bin auf Krücke gestanden. Niemand hat gemerkt, wegen der Krücke, dass ich meinen Text nicht vollständig konnte. 10 Tage vor der Premiere. Stattdessen haben alle auf meinen Fuß geguckt.
Wie hat das geschehen können? Wie lässt sich das in den Monolog einfügen?
Ja, vielleicht tatsächlich mittels der Bass, Schlag und Sägegeräusche aus der MRT-Röhre. Ha? Ja, eine stockhausensche Schlag- und Sägesinfonie.
Begreifst du nicht? Verstehst du nicht? Hörst du nicht? Warum antwortest du nicht?
Ich habe diese Sinfonie überdeutlich gehört. Ich habe sie auf der Bühne gehört. Nach der Probe, in meiner Wohnung.
Du verstehst nichts. Nichts von mir. Nichts von dir. Nichts von uns. Nichts von der Welt.
Ich habe das Handy in See geworfen. Und noch etwas. Als ich zum Briefkasten gegangen bin, habe ich es schon geahnt. Und noch etwas. Wie ein Refrain.
Und noch etwas.
Ein Refrain zu immer Neuem.
Was bleibt denn nun? Von uns. Von dir. Von mir.
Es bleibt mein zugeklebter Briefkasten. Es bleibt das in den See geworfene Handy. Das ständige Telefon- und Ohrenklingeln. Und es bleibt der badische Hof.
Als ständiger Termin. Mittwoch, 17 Uhr, badischer Hof.
Und es bleibt Iphigenie Augustine de la Tour mit ihrem gewaltigen Namen. Ihre wattierte Umschläge und ihrer einzigartigen Wucht. Eine Wucht, die sich im Dreitakt um sich selbst dreht. Bis in alle Ewigkeit.
Wer würde mich nicht auf der Stelle wiedererkennen? Mich nicht wiederzuerkennen wäre ein Synonym für Demenz. Völlige Demenz.
Am Abend der Premiere von dem Monolog, mit dem ich die Spielzeit eröffnen sollte. Trotzkrücke. Und Iphigenie und Justine de la Tour war von Anfang an zu riechen. Als ob sie direkt neben mir sitzen tät. Bloß, dass sie zwei Stockwerke weiter unten im Auditorium gesessen ist. Eine einzige Duftwolke, die meinen Auftritt erwartet.
Wann kommst du?
Hier bin ich.
Ich warte weiter.
Ich warte.
Ich warte schon seit Tagen. Ich warte auf eine Erklärung, eine Ansprache, eine Aussprache, eine Geste, eine Verbeugung, eine Versöhnung. Oder wenigstens auf eine tadellose Vorstellung.
Ich kann mein Text nicht,
sagte er zur Soufflöse, sagte er zu der Ausstatterin und dem Tontechniker.
Ich kann ihn, wenn überhaupt, bloß bis zur Seite 62. Ja, dann bricht alles Gelernte ab. Bloß bis zur Seite 62. Und dann nichts. Ein Nichts an Text, ein Nichts an Vorstellung.
Doch man nahm das nicht ernst. Das sage er jedes Mal, dass er seinen Text nicht könne. Und dann kann er ihn doch. Bei der Generalprobe schien er ihn noch zu können.
Achtung, Achtung, noch 5 Minuten bis zur Probe.
Habt ihr eine Theaterpistole?
Warum, fragte die Ausstatterin. Na gut, wir bringen dir eine Pistole bis zum Ende der Vorstellung in die Garderobe, wenn dir das so wichtig ist.
Wenn ich nach dem Schlussapplaus damit auf die Bühne trete und Warnschüsse abgebe.
Bis hierher und nicht weiter. Ich hör schon die Zeitungsschlagzeile.
Schauspieler auf Krücken beschießt Publikum. Oder richtet sich selbst. Er konnte nicht einmal seinen Text. Nicht einmal das. Selbst dann, wenn sie, Iphigenie de la Tour, gar nicht im Publikum gewesen wäre, hätte er seinen Text nicht gekonnt. Dies nur ganz nebenbei.
Ich bin hin und her kumpelt. Dann die Treppe hinunter. Stufe für Stufe.
Achtung, Achtung, noch 2 Minuten. Bitte Ruhe.
Haben wir bereit gemacht.
Man hörte Schlag- und Sägegeräusche. Ein Einfall der Tontechnik. Die Bühne war ein Stockhausenscher Bottich. Bereits jetzt.
Für einen Moment habe ich nur überlegt, dass sie mir vielleicht noch nicht einmal böse sein könnt. Dass ich Alice in Wohlgefallen auflösen könnt. Dank ihrer fulminanten Vorstellung. Oder dass Pia neben ihr sitze und auf sie einwirken könnt. Selbst bei ihrer schlimmen Vorstellung. Oder dass Pia sonst irgendwo im Auditorium sein könnt. Gegen alle Gesetze und Wahrscheinlichkeiten der Welt. Pia, ohne Notebook. Dass sie vielleicht sogar anstelle von Iphigenie de la Tour ganz allein im Auditorium sitze tät.
Im Saal ging das Licht aus. Nur noch vereinzelte Stimmen. Und ein Husten.
Irgendwann Stille. Und Licht. Dann trat ich auf die Bühne.
Imperia, nach dem gleichnamigen Roman von Joachim Zelter. Es sprachen Gregor Schamoni, Jörg Pauli, Iphigenie de la Tour, Leslie Malton, Pia, Janka Watermann, Stimme, Lotta Deventer. Ton und Technik, Burkhard Pitzer-Landeck und Claudia Peike. Besetzung, Mona Frick. Hörspielbearbeitung und Regie, Günther Maurer. Produktion, Südwestrundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie, Uta Maria Heim.